Ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen, dass wir vor unseren Herrn treten. Du gütiger und treuer Herr, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Und ich bete darum, dass du uns die offenen Ohren und die offenen Herzen gibst, dass es tief in uns hineingeht, Herr, dass wir erkennen und brennen, Herr. Ich bete darum, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen und es anzuwenden auf unser Leben. Amen. Amen. Manchmal knallt es gewaltig, wenn die Wahrheit in unser Leben trifft. Manchmal ist es die Wahrheit einer unumkehrenden Sache, wie die eines Todes. Manchmal ist es die Wahrheit einer ehrlichen Aussage über unseren Charakter. Man knallt es, wenn diese Wahrheit in unser Leben hineintritt. Manchmal ist es die Wahrheit von Gottes Wort, die unser Leben hart trifft. Ich kann mich in eine Predigt erinnern, in der Baptistengemeinde, unser damaliger Pastor Michael Gordon. Ich weiß nicht mehr genau, worüber er gepredigt hat. Aber ich weiß, dass Gottes Wort mich getroffen hat in dieser Predigt. Er hatte über ein Thema gepredigt und hatte dann in den Anwendungen erklärt, dass illegale Sachen bei den Teenies und Jugendlichen gemacht werden. Als Beispiel in der Anwendung. Wie zum Beispiel illegale Raubkopien. Damals mit CDs und DVDs. Und ich war einer von denen. Und er sagte dann, und oft sind es die, so sagt er weiter, oft sind es die, die ein WWJD-Bändchen tragen. Ich guckte an meinen Arm runter und sah ein WWJD-Bändchen. Und es hat mich getroffen. Und dann knallte es gewaltig. Und diese Wahrheit hat mein Leben so getroffen, dass ich die Anwendung verstanden habe und mich dessen lösen durfte. Und es ist in unserem Leben so, ob wir uns in Glück oder auch in Niedergeschlagenheit befinden, Gottes Wort kann uns immer zu jeder Zeit treffen. Wir Menschen haben ein Bedürfnis nach objektiver, nach echter Wahrheit. Wir haben ein Bedürfnis, diese Wahrheit zu erkennen. Und wir haben eine Quelle dafür, die Bibel, die uns die Wahrheit über Jesus Christus ist. Und plötzlich verändert sich was in unserem Leben. Wir haben Folgen in unserem Leben, wenn wir erkennen, wer dieser Jesus ist. Und auch wenn wir schon sitzen und kennen Jesus, hat die Wahrheit zu erkennen und Jesus mehr kennenzulernen, Folgen für unser Leben. Hoffentlich. Und ich möchte mit uns heute einen Text anschauen, wo das zwei Männer auch erlebt haben. Sie sind einem Todgeglaubten begegnet und diese zwei Männer waren niedergeschlagen, sie waren traurig. Aber sie begannen langsam zu begreifen, dass es mit Jesus in die zweite Runde geht. Nach der Erkenntnis, die Jesus ihnen aus der Bibel, aus Gottes Wort gegeben hat, über sich selbst, brannte es in ihrem Herzen. Enorme Auswirkungen in ihrem Leben. Und wir werden uns diese drei Akte anschauen, wenn die Wahrheit in dein Leben tritt, damit du Feuer und Flamme für Jesus bist. Darum geht es mir heute. Dass wir dieses Brennen heute auch vielleicht wieder neu haben, dass es neu entfacht wird, indem wir darüber nachdenken und Gottes Wort studieren. Ist ein langer Text, ich lese den einmal vor, ist aber, denke ich, recht einfach zu verstehen. Wir gehen ja dann auch durch. Lukas 24, Abvers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit namens Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und im Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten sie, dass sie eine Erscheinung von Engel gesehen hätten. Sie sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu Trägern, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von den Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns auf dem Weg redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, die wir hier lesen. Und darum soll es heute gehen, wenn die Wahrheit in dein Leben tritt, wenn die Wahrheit in dein Leben tritt, wie bei diesen Zweien, die es gar nicht für wahr gehalten haben erst. Aber dann passiert etwas in ihnen und sie brannten. Und einerseits ist ja Jesus selbst die Wahrheit, die wortwörtlich in ihr Leben gekommen ist. Aber dieser Jesus hat die Wahrheit des Alten Testaments dann genommen und hat die Wahrheit über sich als die Wahrheit ihnen gegeben. Nichts als die Wahrheit, kann man sagen, um die es hier geht. Und hier geht es um drei Akte. Wir sehen zunächst diese niedergeschlagenen Herzen, die das Bedürfnis haben, Wahrheit zu erlangen, zu bekommen, die dann erkennende Herzen werden, wo Jesus mit der rechten Quelle der Erkenntnis an sie herantritt. Und drittens sehen wir brennende Herzen. Niedergeschlagene Herzen, erkennende Herzen und brennende Herzen. Die Folge dessen, dass sie Gottes Wahrheit, die Schrift, erkannt und darin Jesus gesehen haben. Also das sind diese drei Akte. Wenn die Wahrheit auch in dein Leben trifft, damit du Feuer und Flamme im Glauben für Jesus bist. Das ist mein Wunsch für heute Morgen. Und Jesus, ist er nicht tot? Das ist die Frage, um die es hier letztlich erst einmal geht. In Vers 6a, im selben Kapitel, lesen wir, er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Das wurde den Frauen ganz klar gesagt. Und die Frauen berichteten es den 11 Aposteln und den anderen Jüngern. Hurra, Jesus lebt! Und die Reaktion, wir schauen in Vers 11, diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz. Schlachter übersetzt wie Märchen. Und sie glauben ihnen nicht. Und damit schauen wir hinein in den ersten der drei Akte, warum sie so niedergeschlagen waren, weil sie die Wahrheit nicht glauben konnten, nicht sehen konnten. Niedergeschlagene Herzen, darum geht es als erstes. Es ist dieser Tag, an dem wir heute quasi hier sind und denken, Ostersonntag. Zwei von Jesu Nachfolgern aus dem erweiterten Kreis gingen von Jerusalem nach Emmaus, 11 Kilometer ungefähr entfernt. Sie gehörten eben zu diesem erweiterten Kreis. Und diese Geschichte oder diese beiden sind auch bekannt als die sogenannten Emmaus-Jünger, eben weil sie nach Emmaus gegangen sind. Und auf diesem Weg unterhielten sie sich über all das, was geschehen war in den letzten Tagen. Und diese Wucht der letzten Tage, die hat sie wahrscheinlich umgehauen. Ja, wo Jesus von einem Freund verraten wurde, wo er gefangen genommen wurde. Alle Vertrauten sind geflohen. Jesus wurde verhört, er wurde gegeißelt, er wurde geschlagen, er wurde angespuckt. Jesus wurde verhöhnt und durch die Stadt gepeitscht, ausgelacht und gezwungen, sein eigenes Kreuz zu tragen. Jesus wurden Nägel durch Hände und Füße gebohrt. Jesus wurde versucht. Er wurde gedemütigt. Und er wurde verlassen. Jesus wurde von Gott verlassen. Dunkelheit. Jesus starb am Kreuz und wurde begraben. Das war's. Seine Nachfolger können das nicht fassen. Sie sind voller Traurigkeit, eine übermächtige Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Auf einmal ist alles vorbei und sie suchen Halt, sie suchen Trost, sie suchen die Wahrheit zu erkennen. Was ist los? Die Frauen haben davon erzählt, aber sie glaubten es nicht. Und anstatt an die Auferstehung zu denken, Jesus hat das ja öfter angekündigt, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Haben sie das nicht vor Augen gehabt? Selbst diesen Bericht, dass er nicht mehr da ist, haben sie nicht positiv, sondern negativ interpretiert, dieser Frau. Und so unterhalten sich die beiden Jünger. Sie werden sich viele Fragen gestellt haben. Wie soll es weitergehen? Haben wir irgendwas übersehen? Waren die letzten 3 Jahre irgendwie umsonst? Klammer auf, vielleicht ist das auch manchmal eine Frage. Sind die letzten Jahre umsonst gewesen mit Jesus? Klammer zu. Schaut mal rein in Vers 15, was passiert. Während sie sich unterhielten, kam Jesus, er nahte sich ihnen und ging mit ihnen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass jemand, der auf einer Reise ist, plötzlich Besuch bekommt und die laufen mit. Ein Teil der Wegstrecke und als Leser sind wir natürlich im Vorteil. Lukas sagt uns schon, dass es um Jesus geht. Die beiden wissen es nicht. Und er kommt genau in diesen Gedanken, Fragespielen dessen, worüber sie sich unterhalten, in ihre Mitte. Am liebsten würde man sie schütteln und sagen, hallo, Jesus ist da, schaut doch mal. Aber Vers 16 sagt uns, ihre Augen wurden gehalten. Das ist der Grund, dass sie ihn nicht erkannten, nicht sehen. Das lesen wir öfter in den Evangelien, dass sie Jesus einfach nicht erkannt haben, die Menschen. Was bedeutet das? Nun, wahrscheinlich rechnen sie auf der einen Seite nicht mit der Auferstehung, aber ich denke, hier geht es um etwas, was Gott selbst getan hat, dass er ihre Augen festgehalten hat, dass sie nicht erkennen konnten. Ein göttliches Werk, dass Gott sie dahin führen möchte, wo er möchte. Dass die Zeit noch nicht gekommen ist, dass sie ihn jetzt schon sehen, sondern es geht hier um eine Wegstrecke, wo sie lernen sollten. Diese beiden Jünger sollen den Herrn Jesus letztlich am Brotbrechen erkennen und vor allem sollten sie was? Die Wahrheit der Schrift über Jesus Christus aus dem Alten Testament hören. Sie sollten aufgrund der Schrift zum Glauben zurückgelangen, sage ich mal, und nicht durchschauen. Die beiden sollen von der personellen Wahrheit Jesus Christus selbst in die Wahrheit der Schrift hineingeführt werden, in Gottes Wort hineingeführt werden, um zu verstehen, Jesus ist auferstanden. Dass sie ihren Karfreitagsschock, dieser Starre, in der sie sind, überwinden können und zur Ostersonntagsfreude gelangen können. Aber zunächst, wenn wir Vers 17 uns anschauen, lesen wir, dass sie niedergeschlagen sind. Sie blieben niedergeschlagen stehen. Jesus spricht mit ihnen, er hat das alles gehört. Er möchte sie Schritt für Schritt dahin führen. Sie sollen selbst durchdenken, selber zum Glauben zurückkommen. Und so weist Jesus sie Schritt für Schritt fein seelsorgerlich dahin, dass sie ihn erkennen. Und vielleicht hast du auch in deinem Leben schon mal gute Lehrer gehabt. Gute Lehrer in der Schule, in der Gemeinde, sonst wo. Und gute Lehrer sind die, die gute Fragen stellen. Die nicht einfach Stoff vermitteln, sondern der Grund für diese Fragen ist Selbstreflexion. Was weiß ich schon, was weiß ich noch nicht? Das Wissen hinterfragt wird. Die richtigen Fragen können dem Lernen helfen, sich auszudrücken, zu sagen, das weiß ich noch nicht und das weiß ich schon. Und Jesus ist da drin der Beste. Der macht das immer und immer wieder. Er regt durch Fragen zum Nachdenken an. Gott hat das auch schon immer getan, schon im Garten Eden. Natürlich wusste er, wo Adam ist, aber er regte zum Nachdenken an. Warum bin ich denn jetzt eigentlich versteckt? Das ist ein bewährtes Mittel auch in der Seelsorge, durch Fragen Informationen sammeln, um zum Ziel zu kommen. Jesus weiß, wie zerbrochen und niedergeschlagen die beiden sind. Jesus selbst ist ein Mensch, der genau weiß, wie du und ich, wie wir uns fühlen. Er kann in unsere Herzen hineinsehen. Aber er gibt Gelegenheit zur Aussprache, zum von der Seele reden. Jesus stellt sich als Unwissender, obwohl er alles wusste. Die Jünger blieben fassungslos stehen. Niedergeschlagen, fassungslos, innerlich zerbrochen über diese große, in dieser großen Traurigkeit, der Lebensinhalt der letzten 3 Jahre auf einmal beendet. Und Kleopas, so sagt uns Vers 18, ist der, der ihm antwortet und sagt, wie kannst du das alles nicht mitbekommen haben, was da in Jerusalem passiert ist? Dieser triumphale Einzug noch am letzten Sonntag, von der Öffentlichkeit regelrecht überwältigt, bis hin zur Tempelreinigung, die öffentlich stattfand. Der Unterricht im Tempel, den Jesus in der letzten Woche gab. Dann dieser ganze Prozess, der irgendwann auch ab Freitagmorgen öffentlich war. Seine Kreuzigung, der ganze Prozess von Pilatus letztlich hin zum Kreuz, alles öffentlich. Wie kannst du das nicht mitbekommen haben? Was ist los? Und es ist so eine Ironie an dieser Stelle. Jesus weiß es ja besser als jeder andere. Und er fragt, was ist denn passiert? Für ihn selbst ist die Antwort klar, aber er regt zum Nachdenken an. Er möchte, dass sie hineinkommen, selber verstehen. Er möchte hören, was seine Jünger über diese Ereignisse denken. Sie möchten hören, wer er für sie ist. Er möchte, dass sie es selber aussprechen. Er möchte sie letztlich zum Verstehen bringen und letztlich, dass sie ihn sehen und sie brennende Herzen haben. Für Jesus. Und das ist die Ostersonntagsfreude. Das ist das, was wir sehen. Jesus kümmert sich um seine Leute. Er steckt sie in seine Schule. Er möchte ihren Glauben an die Wahrheit neu fundieren, wieder neu entfachen. Und jetzt sagen sie, was passiert ist und was sie über ihn denken. Sie sagen hier ab Vers 19, naja, das ist von Jesus halt. Den Nazarener, ein Prophet und so weiter. Er war derjenige. Sie haben das alles sehr gut aufgezählt, auch sicherlich könnte man das gut biblisch begründen, dass er ein Prophet war, wissen wir aus 5. Mose, dass er sterben sollte und auch das danach, davon spricht auch das Alte Testament, wir wissen davon, sie wussten das alles. Er war mächtig im Werk und im Wort, sagen sie. Ja, das haben sie live gesehen. Tat viele Zeichen und Wunder, sein Wort war anders, ausschlaggebend, durchdringend bis in die Herzen. Sie sprechen von seinem Tod, sie sprechen von dem, was die geistlichen Führer getan haben. Und seht ihr, auf welcher Seite sie sind? Auf Jesu Seite. Sie sagen, diese geistlichen Führer, die hohen Priester, die Obersten, naja, sie haben das Todesurteil ausgesprochen. Sie haben ihn überliefert, sie haben ihn gekreuzigt. Sie stehen klar zu Jesus. Trotz ihrer Niedergeschlagenheit, ihrer Entmutigung, zeigen sie ihre Liebe zum Herrn. Er ist es, um den es geht. Sie distanzieren sich von der Leitung ihres eigenen Volkes. Aber sie hatten auch eine alttestamentliche Hoffnung für die Erlösung Israels, die Jesus Christus, der Messias, eben nicht bestätigt hat, wie es in ihrem Denken war. Sie hatten diese Sicht, dass er sie von der Besatzungsmacht befreien würde. dass er sichtbar sein Gottesreich aufrichten würde. Und das Interessante ist, wenn wir Apostelgeschichte die ersten Verse lesen, 3 Verse lang lesen wir davon, dass Jesus unterrichtete über was? Über das Reich Gottes. In Vers 6 fragen sie, und dann ist die Zeit, wenn du dein Reich aufbaust? Sie haben es immer noch nicht kapiert. 40 Tage lang unterrichtet er sie über das Reich Gottes. Und was sie alles erwarteten, es war eine Erlösung durch dieses Königreich, eine triumphale königliche Herrschaft, die Befreiung der Besatzung. Sie erwarten die Herrlichkeit des Messias, der sichtbar herrschen wird über die ganze Erde. Sie hatten nicht erwartet, dass ihr Messias für sie stirbt. Dafür war er für sie eigentlich jetzt disqualifiziert. Erlösung im geistlichen Sinne, das Loskaufen von der Schuld, das hatten sie nicht im Blick. Das haben sie noch nicht so verstanden. Aber das ist genau Jesu wahre Erlösungsmission. Daran denken wir ganz bewusst an Ostern, dass Jesus gekommen ist auf diese Welt, um Sünder zu rufen und sie letztlich durch sein Werk zu retten. Dass er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele. Dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dass er die Welt aus der Finsternis retten möchte. Indem er gestorben ist und auferstanden ist am 3. Tage. Davon ist jeder Mensch, die ganze Welt betroffen. Und das sehen die Jünger nicht. Ihre Hoffnung ist deswegen nicht eingetroffen. Und darum können wir diesen letzten Teil von Vers 21 im Sinne ihrer Hoffnungslosigkeit verstehen, wo sie sagen, aber heute ist schon der 3. Tag, seitdem dies alles geschehen ist. Nichts ist passiert. Da stimmt was nicht. Der 3. Tag, wenn wir das hören, wir haben ganz andere Dinge wahrscheinlich im Ohr. Der 3. Tag, ja, natürlich, Ostersonntag ist die Auferstehung. Der Leser weiß es natürlich schon, aber die beiden Jünger begreifen das noch nicht. Jesus steht da neben ihnen, aber sie sehen ihn nicht. Es ist der 3. Tag, aber sie können sich noch nicht freuen. Er ist auferstanden, aber sie bemerken das nicht. Einfach niedergeschlagene Herzen, weil der Messias in ihren Augen tot ist. Und so sind sie in dieses Loch gefallen. Traurig, niedergeschlagen. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem Leben, solche Karfreitag-Schocks, wo vielleicht auch alles über dich hineinbricht. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Familie, Tod, eine Sünde, die so weit runterzieht. Du redest mit Jesus im Gebet und nichts passiert. Und er läuft neben dir und du merkst es nicht mehr. Vielleicht sieht es in deinem Leben auch manchmal so traurig aus. Du bist niedergeschlagen. Du hast die Freude verloren. Du bist hoffnungslos, weil du den rechten Blick verloren hast. Niedergeschlagene Herzen sind aber auch menschlich. Und doch darf jeder, der mit Jesus lebt, eine andere Hoffnung haben, eine andere Sicht haben, eine andere Freude haben, dass wir mit all den Sorgen und Ängsten eben zu jemandem hingehen können. Dass wir uns nicht auf unser Gefühl verlassen müssen, sondern auf die Wahrheit, dass Jesus all unsere Sorgen nimmt. Und dass wir sogar den Befehl Folge leisten können, den Paulus sagt, freut euch im Herrn. Das ist Ostersonntags Ermutigung. Jesus ist in den Karfreitag-Schocks deines Lebens da. Jesus ist da. Und gerade in den Zeiten der Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, der Bedrücktheit, ist der Jesus da, er ist lebendig, er ist aufgefahren, er sitzt zu Rechten Gottes, er verwendet sich für uns, haben wir vor einigen Wochen nochmal drüber nachgedacht. Gerade auch in den schwersten und einsamen Zeiten unseres Lebens. Natürlich ist er da nicht weg. Und ich weiß nicht, wie oft unsere Augen gehalten werden, dass wir das vielleicht auch nicht sehen. Vielleicht durch Gott selber, dass er uns zu einer Erkenntnis erst hinführen möchte. Oder vielleicht durch eine Sünde, die unsere Sicht selber betrübt in unserem Leben. Dass wir ihn nicht sehen, seine Herrlichkeit und Größe. Jesus ist da und er arbeitet so fein seelsorgerlich an deinem und meinem Herzen. Er löst diesen Klammergriff der Traurigkeit. Wodurch? Durch die Wahrheit des Wortes. Und da kommen wir dann gleich hin, bei dem zweiten Akt dieser drei Akte, wenn Wahrheit in dein Leben tritt. Damit du im Glauben Feuer und Flamme für Jesus bist, dass du auch durch die Erkenntnis dessen, was hier über Jesus steht und viele Wahrheiten über Gott selbst, sein Wesen, sein Willen, sein Wirken mehr, brennend wirst für diesen Herrn zu leben oder wieder neu entfacht wirst, jetzt zu Ostern. Aber bevor wir zu diesem Brennen hinkommen, lass uns mal hineinschauen in die Verse 22 bis 24. Das klingt noch ein bisschen betrübter. Wir lesen nochmal von den Frauen. Einige Frauen haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engel gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Einige von denen, die mit uns sind, gingen zur Gruft, fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten, aber sie sahen ihn nicht. Sie haben Jesus nicht gesehen. Ja, das kann man jetzt positiv oder negativ interpretieren. Entweder die Befürchtung auch der geistlichen Elite, dass der Leichnam geklaut wurde, ist eingetroffen. Oder es ist das, was Jesus ihnen immer wieder gesagt hat, ich werde auferstehen. Ja, es ist unglaublich. Aber hier kommt der Glaube ins Spiel. Glauben sie oder nicht? Und hier kommen wir langsam dahin zu erkennenden Herzen. Hier zweifeln sie noch sehr und aufgrund dieser Erklärungen. Ja, eigentlich hätten sie es wissen müssen, doch ihre Niedergeschlagenheit ist so groß. Sie sehen nicht das große Ganze auch vom Alten Testament über Jesus Christus, was er ihnen erstmal zeigen muss. Wahrscheinlich wieder einmal. Dieser Karfreitagsschock, er liegt noch so tief. Man möchte ihnen sagen, hey, er steht doch neben auf, er ist wahrhaftig auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, wurde den Frauen gesagt. Er ist doch nicht hier. Ja, natürlich haben die das, wollten die das nachprüfen. Ja, ich meine, das ist ja alles nur vom Hören sagen. Die Engel haben gesagt, die Frauen haben gesagt, dass die Engel das sagten. Und sie haben jetzt gehört, dass die Frauen das sagten, dass die Engel das sagten, dass Jesus auferstanden ist. Aber Johannes und Petrus sind natürlich sofort hingelaufen im frühen Morgen noch. Und einige Jünger haben eben das Grab besucht und die Frauen haben Wahrheit gesagt. Jesus ist nicht da. Aber Johannes und Petrus, die haben schon verstanden, das ist alles nicht normal, wie ordentlich das da alles liegt. Auch das Schweißtuch liegt nicht einfach so mittendrin, sondern es war ordentlich gefaltet an einem besonderen Ort. Lesen wir im Johannesevangelium. Und das ist die menschliche Perspektive. Wir sehen ihn nicht. Sie haben ihn nicht gesehen. Gottes Perspektive ist anders. Jesus ist eben doch da. Und das möchte Jesus ihnen jetzt als sicheres Fundament erst einmal vom Alten Testament her zeigen. Und er beginnt direkt mit sehr harten Worten. Schaut rein, Vers 25. Ihr Unverständigen, um im Herzen zu trägern, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Boah. Da sagt Jesus klipp und klar, ey, Leute, alles da? Kapiert ihr es einfach nicht? Ist euer Herz wirklich so lahm, dass ihr dem nicht glauben wollt? Auch das ist Teil seiner Seelsorge, dass er auf die Wahrheit hinweist. Mit Liebe führt er sie letztlich dahin, ihn zu erkennen, seinem Wort zu vertrauen. Und er bezeichnet die Jünger hier als unverständlich, sie haben nicht verstanden, was Jesus gelehrt hat, was er ihnen schon immer gesagt hat, was sie in den Synagogen immer wieder auch gehört haben. Sie sind im Herzen zu träge, an all das zu glauben, da ist keine Lebendigkeit in diesem Punkt. Die Propheten haben das doch alles gesagt. Und jetzt kommt es zur Neufundamentierung aufgrund des Wortes Gottes, wo Jesus Stück für Stück aufbaut. Schaut mal, da sagt die Bibel was über mich. Da sagt die Bibel was über mich. Da sagt sie was, da sagt sie was, da sagt sie was über mich. Ihnen fehlte an diesem Moment das rechte Verständnis für die Schrift. Sie konnten den Tod Christi nicht begreifen. In ihrer Theologie gab es keinen Platz für einen Messias, der gestorben ist und schon gar keinen, der wieder auferstanden ist. Sie lehnten nicht grundsätzlich die Schriften ab, davon dürfen wir nicht ausgehen. Aber sie glaubten an diesem Punkt nicht. Und wenn sie die ganze Wahrheit nehmen und ihr Vertrauen, dann bräuchten sie nicht mal niedergeschlagen zu sein. Wenn sie zu dem Zeugnis der Frauen die Schrift nehmen, dann dürften sie sagen, ja natürlich, hier steht es doch, ich glaube dem. Unumstößliche, niedergeschriebene Fakten, die schon angekündigt wurden. Und Jesus sagte ihnen, musste der Christus nicht sterben und in die Herrlichkeit aufgehen? Ja, es ist ein göttliches Muss, das musste so kommen. Es wurde vorausgesagt, Jesaja 53, Vers 10. Christus sollte in die Herrlichkeit eingehen. Ja, es wurde vorausgesagt. Petrus weist uns in 1. Petrus 1, Vers 10 darauf hin, dass darin die Propheten Einsicht hatten. Aber Jesus musste ihnen jetzt erstmal gründlichen Unterricht erteilen. Gottes Wort ist der Schlüssel, der das aufschließt. Die Erkenntnis auf die Wahrheit selbst durch die Wahrheit der Schrift. Die Erkenntnis auf Jesus Christus durch die Schrift. Er entschlüsselt, was dort steht. Und es sind wahrscheinlich nur einige Stellen, die ich herausgesucht habe. Er begann, so steht es ja hier, von Mose und von den Propheten an in allen Schriften das zu erklären. Später lesen wir nochmal davon, in Vers 44. Das sind meine Worte, sagt er, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz Moses, in den Propheten, in den Psalmen. Er öffnete ihnen das Verständnis, die Schriften, damit sie verständen. Und sehen, so steht es geschrieben, der Christus musste leiden, am dritten Tag auferstehen aus den Toten und so weiter. In den fünf Büchern Mose finden wir schon Hinweise darauf, dass jemand kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Hinweis auf Erlösung, wir finden Hinweis auf Stellvertretung beim Opfer Isaaks, bei Juda, der sich stellvertretend hingeben möchte. Wir sehen das im Passahlamm, was im Neuen Testament auf Jesus auch hingedeutet wird. Wir sehen das in der Schlange, die erhöht worden ist, wo Jesus selbst in Johannes 3 Bezug drauf nimmt. Wir sehen es, dass er der größere Prophet ist, 5. Mose 18. Und wir sehen in 5. Mose 30, ziemlich am Ende des Pentateuch, es gibt ein Herzensproblem. Und einer muss kommen, um dieses Problem zu lösen. Wir sehen das bei den Propheten, den leidenden Gottesknecht, insbesondere in Jesaja 52, 53. Wir sehen Vorhersagen in Sacharja. Und das haben wir auch im Johannesevangelium gesehen. Palmsonntag. Sie kommen dahin, sehen das mit dem Esel, machen das alles. Und Johannes sagt, wir hatten das damals nicht kapiert. Als der Geist kam, haben wir es verstanden. Und so weiter. Und auch in den Schriften lesen wir davon, dass Christus leiden, sterben, auferstehen und verherrlicht werden muss. Wir lesen davon, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Und vieles, vieles mehr. Ich weiß nicht, wo Jesus überall durchgegangen ist, durch welche Stellen. Alle Schriftstellen, so zeigt er ihnen, beziehen sich auf ihn. Er selbst ist das zentrale Thema auch im Alten Testament. Es würde einer kommen, der das Problem der Sünde und des kaputten Herzens lösen würde. Jesus selbst ist die Person, die Wahrheit, die alles zusammenhält. Und wir müssen bedenken, die beiden, die kapieren das ja noch nicht. Sie kommen jetzt gerade dazu und ihre Herzen werden gerade neu entfacht. Jesus zeigt ihnen Heilsgeschichte von Anfang bis zum Ende und zeigt ihnen, ich bin es. Ich bin diese Person, ich bin diese Wahrheit, um die es geht. Ich weiß nicht, ich wäre so gern dabei gewesen, dieses Grundlagen des Glaubens durch Jesus selbst. Einfach nur die Christologie im Alten Testament zu sehen, wenn Jesus das selber entfaltet. Cool. Wäre ich unheimlich gern dabei gewesen. Und letztlich geht es darum, was du und ich, was wir glauben. Woran glauben wir? Und hier wird bei den Jüngern diese Herzenserkenntnis über Jesus geweckt. Sie kommen zum Brennen letztlich hin. Und das ist die Grundlage, die wir haben. Und Jesus zeigt ihnen, es steht geschrieben. Das ist diese Grundlage, die wir auch immer wieder in der Gemeinde betonen. Und wir möchten das weiter tun. Da sind alle Informationen. Da sind alle Informationen drin, die wir brauchen. Und deswegen ist mein Aufruf, vertraue der Wahrheit der Schrift und erkenne die Wahrheit. Ob es die Wahrheit über Gott selber ist, ob es die Wahrheit über dessen ist, was in uns ist, ob es die Wahrheit über die Wahrheit ist, Jesus Christus selbst. Am Beispiel dieser beiden Emmaus-Jünger sehen wir, wenn du der Wahrheit des Gottes vertraust, wenn wir Jesus Christus mehr erkennen, dann wird die Niedergeschlagenheit, die Traurigkeit, die düsteren Gedanken, die da sind, sogar selbst das alles weggenommen und getröstet werden kann. Wenn wir der Schrift vertrauen, drei Beispiele einfach, dann würden wir nicht in unserem Alltag uns um Dinge drehen, außer eben um das Reich Gottes. Wir würden uns keine Gedanken machen um die alltäglichen Dinge, Sorgen machen, Matthäus 6. Sondern das würden wir Gott überlassen, dass er uns versorgt. Nicht, dass wir uns keine Gedanken um nichts mehr machen sollen, darum geht es nicht. Aber um das Alltägliche, das Gott versorgt. Wenn wir der Schrift vertrauen, würden wir unsere Sorgen wirklich bei Jesus abladen. Und nicht nur 1. Petrus 5, Vers 7 auswendig kennen. Wenn wir der Schrift vertrauen, würden wir wirklich sagen, okay, auch in diesen schweren Zeiten, hast du versprochen, alles wird zu meinem Besten dienen. Das ist einer der härtesten Dinge, da zu vertrauen. Aber es dient dazu, dass wir in das Bild von Jesus Christus selbst verändert werden. Römer 8. Und so zeigt Jesus an dieser Stelle, wie überflüssig letztlich auch Traurigkeiten, Sorgen und Nöte werden, wenn wir uns auf ihn fokussieren. Wenn wir dieses Fundament haben und ihn hieraus erkennen. Das ist heute nichts anderes. Wie willst du Jesus kennenlernen, außer hier? Es gibt viele Menschen, die viel sagen. Ich könnte auch ganz viel sagen. Aber ich möchte hiervon reden, weil hier lernen wir die Wahrheit über Jesus. Ja? Und ich hoffe, dass wir uns davon gefangen nehmen lassen und nicht von dem, was wir für Meinungen uns bilden. Von Dingen, die uns niederdrücken, von Gefühlen, die uns überwältigen, von Dingen, die die Folge sind, wie Meckern oder Undankbarkeit. Ich möchte, dass wir dem Herrn vertrauen, dass wir der Schrift vertrauen, der Wahrheit vertrauen. Und das wünscht Jesus sich für unser Leben. Dass wir wie die beiden Emmaus-Jünger dahin kommen und sagen, ja, es steht geschrieben. Darauf baue ich mein Leben. Darin lerne ich Christus kennen. Und das wird zur Freude führen. Zu einem Brennen im Herzen, wenn wir uns hiermit beschäftigen. Und vielleicht ist in deinem Leben öfter Karfreitag als bei dem anderen. Eine Traurigkeit, eine Niedergeschlagenheit. Aber der Herr führt dich durch sein Wort. Wenn du davon keinen Gebrauch machst, wird das nicht funktionieren. Gottes Wort ist da, um zu trösten, um zu lehren, um zu erkennen, um zurechtzubringen auf den richtigen Weg. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen diese Erkenntnis neu gewinnen und bei den beiden Jüngern diese Grundlage sehen, die auch wir nötig haben. Das ist die Schrift, die brauchen wir und nichts als die Schrift. Und so dürfen wir auch, wenn der Karfreitagsschock in unserem Leben kommt, wissen, der Sonntag wird kommen. Er wird auferstehen. Und damit kommen wir zum dritten Akt, wenn die Wahrheit dein Leben trifft, dann passiert etwas. Und jetzt kommen wir genau dahin, wo ich hin möchte, damit dein Glaube Feuer und Flamme für Jesus ist. Dass wir eben auch diese brennenden Herzen für Jesus vielleicht wieder neu bekommen. Schaut mit mir rein in den Text ab Vers 28. Sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Sie nötigten ihn, bleibe doch bei uns, es ist schon Abend und der Tag hat sich geneigt. Er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn jetzt. Er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg war und uns die Schriften öffnete. Und das ist es, worum es geht, meine Lieben, dass wir darauf achten, wie Jesus es den Emmaus-Jüngern hier tut. Ja, sie kommen dahin und Jesus Seelsorge geht weiter. Und erstmal ist es so, dass er weitergehen wollte, so zeigt er es. Ja, vielleicht wollte er in irgendeiner Art sie weiter provozieren. Vielleicht wollte er, es wird nicht genau beschrieben, warum, ja, dass sie selber die Entscheidung treffen, dass sie selber mehr von ihm erfahren wollen, wissen es nicht genau. Aber Vers 29 macht deutlich, dass sie ihn quasi gezwungen haben, er bleibt doch da. Bleib doch da. Ihre Begründung hier ist, es ist Abend. Ja, am Abend geht man da nicht mehr raus, es ist gefährlich, Gefahren warten. Aber ist es wirklich dieser einzige Grund, dass es einfach nur Abend ist und sie sich Sorgen machen um diesen Menschen? Gastfreundschaft, ja, ist ein hohes Gut. Vielleicht mit Blick auf Vers 32, wo etwas begonnen hat auf dem Weg, dieses Brennen im Herzen, dass sie das weiter haben wollen. Da passiert etwas in ihnen und er sollte mehr erzählen. Und vielleicht ist das der wahre Grund. Wie gesagt, wir wissen es nicht genau. Aber diesen Zunder, mit dem haben sie sich auf jeden Fall nicht zufrieden gegeben, sondern es sollte weitergehen, das sollte richtig Feuer und Flamme sein. Und Jesus weiß das, er bleibt. Wie viel Zeit er sich nimmt für sie, das ist toll. Ein Einzelner für diese beiden. Er umsorgt sie. Er führt sie auf den Boden der Schrift und ihre Herzen brennen. Sie verstehen, sie erkennen Jesus und sie verstehen die Wahrheit. Und Jesus lässt jetzt noch Zeichen sprechen, dass sie ihn dadurch auch eben erkennen. Ihn als Person vor ihren Augen sichtbar erkennen, dass er es ist. Ja, normalerweise macht der Gastgeber das mit dem Brot und jetzt nimmt Jesus einfach das Brot und bricht es. Und nicht nur das. Er segnet es, er dankt dafür, bricht es und reicht es den Jüngern. Das haben sie schon mehrere Male gesehen. Sie waren ja öfter dabei, waren nicht im Obersaal dabei, da waren nur die 12 bzw. 11 dabei. Aber sie haben es vorher schon gesehen, einige Male. Die Auflösung aber ist, wie es hier steht, Vers 31, ihre Augen wurden aufgetan und jetzt erkannten sie. Das ist die Lösung hier, dass sie jetzt auf einmal Jesus vor sich sehen. Lukas sagt uns nichts darüber, warum das nicht schon vorher passiert ist, aber jetzt ist der Zeitpunkt, dass das Brennen im Herzen neu entfacht wurde und jetzt sehen sie das noch sichtbar vor sich, was dieser Mann tut und jetzt paff, ist es auf einmal da. Jesus lebt. Weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Ja, ich weiß, er kennt die Zukunft. Weil Jesus lebt, hat es doch Sinn zu leben. Eben weil Jesus lebt. Sie begreifen äußerlich, sichtbar und innerlich diesen Jesus, den Messias, den Christus, der auferstanden ist. Ein bahnbrechendes Ereignis. Rembrandt, der berühmte Maler, hat das, man kann es hier leicht sehen, festgehalten, genau diesen Moment, wo Jesus das Brot nimmt und da kommt auf einmal dieser Herrlichkeitsring auch. Jetzt bei Jesus, sieht man hier nur angedeutet, der vordere Jünger links, sehr dunkel, schaut es euch in Ruhe mal an. Er sitzt da staunend. Er merkt, das ist er. Und dann, Jesus verschwindet einfach. Jesus wird unsichtbar, lesen wir. Er ist einfach weg. Was heute KI machen kann. Damals war das real. Jesus musste weiter. Aber bei den Jüngern hat sich was getan. Da brennt es weiter. Und sie sprachen dann nämlich, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns auf den Weg redete und die Schriften einfach geöffnet hat. Wir kommen nicht um diese Wahrheit herum. Und es gibt trotzdem, dass Jesus schon weg ist, keinen Grund der Traurigkeit mehr. Er lebt. Und jetzt verstehen sie diesen ganzen Weg, den sie gemacht haben, er war notwendig. Und sie verstehen, wir müssen zurückgehen. Wir müssen das den anderen sagen. Ja? Erst wussten sie noch nicht, wer das war. Aber da brannte es schon in ihren Herzen, sagen sie. Und jetzt brennt es so lichterloh. Sie leuchten bis zum Gehtnichtmehr. Jesus ist in ihr Leben getreten. Aber es geht nicht um Jesus als einen Wunderheiler und Wundertour und den tollen Menschen, den tollen Lehrer. Es geht um die Wahrheit. Es geht um den, der er ist. Der auferstandene Retter und Herrn. Und dafür ist die Schrift die Grundlage und letztlich wurden ihre Augen dadurch ja geöffnet, dass sie jetzt in Flammen stehen. Und ich wünsche mir, dass wir das in unserem Leben auch zulassen, dass wir davon Gebrauch machen, dass wir davon Gebrauch machen. Durch Hören, durch Lesen, durch auswendig lernen und noch zwei weitere Aspekte, die man immer gut und gerne mitnehmen darf. Und jetzt gehen sie weg, werden wir Vers 33 schauen. Es ist dunkel, haben sie gerade mal gesagt, aber ihnen ist das völlig egal, weil sie brennen. Ja, sie sind quasi selbst die Leuchte, wenn man so möchte, nicht wortwörtlich. Aber in ihnen lodert es so, dass sie einfach den anderen davon erzählen müssen. Für sie ist die Sonne aufgegangen. Es ist dieser Ostersonntagsmoment. Jesus lebt. Und sie haben das verstanden, ihre Niedergeschlagenheit ist völlig weg. Sie sind begeistert. Sie haben die Herrlichkeit, sie haben die Wahrheit, Jesus Christus selbst gesehen. Sie springen auf und gehen. Sie berichten es den Elfen und die, so cool, naja, dem Simon ist ja auch schon erschienen, wir wissen das schon. Aber sie kommen zusammen und feiern einfach Ostern. Das erste Ostern, das wahre Ostern, was es gab. Was für ein Austausch das gewesen sein muss. Er ist uns erschienen. Er ist uns auch erschienen. Wir haben gesehen, boah, wir haben sogar Grundlagen des Glaubens nochmal alle gelehrt bekommen. Das war so cool von Jesus selbst. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und der Jesus gibt es auch in deinem Leben zu erkennen. Er zeigt sich dir. Er ist auferstanden. Er ist lebendig. Er zeigt seine Macht auch in deinem Alltag. Er hat seine Macht schon in der Schöpfung gezeigt. Da können wir sie auch wahrnehmen. Aber seine Rettermacht ist besiegelt worden am Kreuz. Jesus ist da. Und er schenkt diese echte, diese bleibende Freude. Und sie wird wodurch entflammt? Durch die Wahrheit der Schrift. Durch die Wahrheit der Schrift. Und das letztlich auch durch die Lieder, die diese Wahrheit verkündigen. Auch dadurch gelangen wir zur Freude. Durch die Seelsorge, das einander ermahnen und ermuntern. Mit der Schrift, das Rat geben durch die Schrift. Auch da können wir zur Freude zurückgelangen, wo wir hoffnungslos sind. Es ist und bleibt die Schrift. Und das macht Jesus so deutlich. Echte bleibende Freude wird durch die Wahrheit der Schrift entflammt. Nimm sie, gebrauche sie. Lass dich auch immer wieder neu davon anflammen. Manchmal gibt es Hinderungsgründe dafür, dass auch wir zu träge sind, in unserem Herzen diese Bibel in die Hand zu nehmen. Manchmal ist es Sünde, die uns wie Löschwasser zurückhält und diese Flamme klein werden lässt. Geh zu Jesus. Geh hinein in die Schrift. Und lerne von ihm, über ihn. Und nun sitzen vielleicht auch einige hier, einige hören zu, die Jesus noch nicht persönlich kennen, die diese Auferstehungshoffnung noch nicht haben, die nicht an Jesus glauben, die keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Jesus Christus ist der einzige Weg in den Himmel. Das kann ich so deutlich sagen, weil die Bibel das sagt, weil Jesus selber das sagt. Du kommst nicht einfach irgendwie dorthin, weil du Schuld auf dich geladen hast. Du lebst ohne Jesus, du folgst nicht dem, was er möchte, du kannst es auch nie erreichen, was er möchte. Jesus hat das vollkommen erreicht für dich. Du wirst nicht in den Himmel kommen, sondern in der Hölle landen. Und das ist brutal. Aber auch das möchte ich deutlich sagen, weil die Bibel es deutlich sagt. Lass Jesus nicht auf halber Strecke stehen, sondern lade ihn ein. Und zwar in dein Lebenshaus, in dein Herz. Lebe mit Jesus. Glaube an Jesus Christus, was er für dich getan hat. Kehre um zu ihm und lass dir deine Schuld gegenüber Gott vergeben. Lass ihn neu dein Leben bestimmen und jetzt dein Leben, dein Herz anfachen. Ich kann dir sagen, Jesus lebt. Er ist auferstanden und er liebt dich. Und da kann es in deinem Leben Karfreitag sein, so oft es möchte, Dunkelheit und Niedergeschlagenheit um dich herum. Du hast ein verändertes Herz, eine neue Hoffnung, die niemals erlischt. Eine ewige Hoffnung, eine personelle Hoffnung, weil Jesus selbst, 1. Timotheus 1, Vers 1, unsere Hoffnung ist. Und so hat Gott uns heute in unserem Abschnitt in diese drei Akte mit hineingenommen. Diese drei Akte, wenn Wahrheit in dein Leben tritt. Damit auch du im Glauben Feuer und Flamme für Jesus bist. Wir haben diese niedergeschlagenen Herzen gesehen, die wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle kennen. Wir haben ein Bedürfnis nach Wahrheit. Wir haben erkennende Herzen gesehen und die Quelle der Wahrheit ist die Schrift und die brennenden Herzen, die aufgegangen sind, genau davon. Es war dunkel, Karfreitag. Aber der Sonntag kommt. Lass uns draufstellen, auf diesen Boden, auf dieses Fundament und auf nichts anderes. Darin können wir ihn erkennen, Jesus erkennen, seinen Willen, sein Wesen, sein Wirken erkennen. Und dass wir sagen können, ja, Jesus lebt. Hurra, Jesus lebt. Das ist ein Kinderlied auch. Hurra, Jesus lebt. Das wollen wir sagen, das wollen wir besingen. Darauf wollen wir blicken. Und wir haben nichts anderes als dieses Fundament, was uns diese Wahrheit offenbart, worauf alle Lieder und auch alle Gespräche, alle Entscheidungen, alles, was unser Leben betrifft, ruhen sollen. Wenn Wahrheit in unser Leben tritt, dann wird es anders. Amen.